SWR 2 Tandem. Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einer Frau, die erstens Kabarett macht, zweitens vegan lebt und die drittens beides auf der Bühne zusammenbringt. Hallo und herzlich willkommen, Gabriele Busse.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Bartarilo. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns, dass Sie hier sind und zwar mit Ihrem veganen Kabarett. Stimmt es für Sie als Berufsbezeichnung?
Das ist eine gute Frage.
Gemeine Frage.
Ja, also es wird so bezeichnet. Ja, kann man schon so sagen. Also ich mache auch viele andere Themen und veganes Kabarett klingt immer so ein bisschen, als ob ich die Leute sofort auf der Bühne veganisieren will. Und also ich habe immer ein bisschen Angst, dass es schon vorab nervig rüberkommt. Und genau, also ich nenne es eigentlich meistens nur Kabarett, aber die Veranstalter nennen es eben gerne veganes Kabarett, einfach weil ja das Thema eben
ist auch was Besonderes, klar.
Ja, kommt gerade auch erstaunlicherweise oft auch jetzt gut an. Ja.
Also Tiere sind Ihnen wichtig und zwar so wichtig, dass Sie jetzt sogar gerade ein Tier mit Ihnen im Studio haben. Wer ist denn da bei Ihnen?
Mein Hund Krümelchen.
Krümelchen?
Ja.
Ist das ein Krümelchen?
Es ist einfach der goldigste Hund des Universums. Also ich finde, also es ist ganz schade, dass ich nicht bei Ihnen in Baden-Baden sein kann. Sie würden sich auch, glaube ich, so über den Hund freuen. Also wo der Hund auftaucht, lächeln die Leute.
Also wir verpassen den Hund zumindest visuell. Meldet er sich auch manchmal
über das Mikrofon? Nein, er ist ganz lieb und schläft gerade so.
Ja. Ja. Bei Auftritten ist er auch dabei?
Ja, da ist er aber im Moment noch im Backstage, weil es ja eigentlich um vegan geht. Und ich singe auch viel und habe dann auch Angst, dass es für ihn zu laut sein könnte auf der Bühne. Aber ich spiele ja ab Herbst dann auch mein neues Programm zusätzlich. Das heißt, wahre Liebe wedelt mit dem Schwanz.
Da passt der Hund dann dazu.
Er darf dann auf die Bühne, wenn er mag. Aber er braucht nichts machen und er kann auch wieder gehen sozusagen. Also mir ist ganz wichtig, dass auch wenn ich meinen Hund dabei habe, dass es einfach, keiner ist, den ich sozusagen dann auch für die Bühne eben ausbeute. Ja, ich will ja eben eigentlich nicht, dass irgendein Tier ausgebeutet wird und auch mein Hund nicht, daher.
SWR 2 Tandem, heute mit der Kabarettistin Gabriele Busse. Frau Busse, Sie haben zwei Soloprogramme im Moment, mit denen Sie auftreten. Eins davon, das hat den schönen Namen, auch der Brokkoli hat Gefühle. Welche Gefühle hat er denn, der Brokkoli?
Das weiß ich nicht. Das ist halt etwas, was ich sehr oft höre. Also von Leuten, die eher vielleicht gegen vegan sind oder die denken, sie müssten sich rechtfertigen, weil sie Fleisch essen, die sagen dann ganz oft, ja, aber Pflanzen haben ja auch Gefühle. Ich hatte tatsächlich mal eine Mitbewohnerin, die zu mir sagte, dein Brokkoli hat auch Stress, wenn du den kochst. Und das sind so Sätze, wo ich einfach nur denke, bitte langsam zu mitschreiben, ne? Und dann habe ich sie beruhigt und habe gesagt, ach du, mein Brokkoli nimmt das ganz cool, der macht vorher immer Yoga. Also so entstehen dann häufig auch dann Gags für die Bühne, ne? Man braucht dann manchmal gar nicht so viel ändern an dem, was Leute sagen. Ja, genau.
Also manches kommt direkt aus der WG-Küche.
Ja, kam genau und auch eigentlich ganz egal, wo man ist als Veganer, ist es dann doch eigentlich immer noch was Besonderes. Und ich finde es auch völlig gut und erfreulich, dass Leute auch viel nachfragen. Ich finde es immer nur ein bisschen schade, dass häufig eben dann auch immer die gleichen Sätze kommen, mit denen man so ein bisschen abgewehrt wird. Oder
ja, also da gehen wir jetzt schon, kommen wir schon in Richtung vegan, wie Menschen damit umgehen. Bleiben wir noch so ein bisschen beim Programm. Worum geht es denn thematisch in Ihrem Programm? Beim Brokkoli.
Beim Brokkoli geht es tatsächlich um Vorurteile gegenüber Menschen, die sich eben von Pflanzen ernähren. Und darum vor allem auch, wie wir Tiere wahrnehmen. So, wir haben ja sehr verschiedene Arten, Tiere wahrzunehmen und mit ihnen umzugehen, ne? Also den Hund hat man auf dem Sofa oder sogar im Bett oder häufig dabei. Und die sogenannten Nutztiere wie Hühner, Schweine, Rinder, Fische, die sind bei uns oft gar nicht so in der Wahrnehmung überhaupt erst vorhanden. Und darum geht es mir einfach, das sichtbar zu machen, wie wir mit Tieren umgehen und auch, was das in der Welt anrichtet. Und ja, natürlich geht es mir aber auch in erster Linie darum, den Leuten einen schönen Abend zu bereiten und mir einen schönen Abend zu bereiten.
So. Dann hören wir doch mal rein, wie Sie das machen, wenn Sie einen schönen Abend bereiten mit politischem Thema, mit Thema vegane Ernährung.
Also vegetarisch verstehe ich ja noch, aber vegan, Und ich denke, wenn die Kuh nicht zufälligerweise deine Mutter war, dann ist es auch nicht deine Milch. Also in ländlichen Regionen, klar, kann das nicht mal vorkommen, aber ansonsten. Und dann höre ich auch immer sehr oft, Kühe geben die Milch ja freiwillig. Und das stimmt natürlich. Das hat die Natur ja so klug eingerichtet, dass alle Säugetiere grundsätzlich immer zu viel Milch haben. Also, und deswegen, früher als es noch kein Menschen gab, ja, sind die alle reihenweise geplatzt. Das war so ein einziges Plop-Plop. Und dann sagen die Leute jetzt auch, ja, das ist doch normal, Milch zu trinken.
Ja, das ist artfremdes Drüsensekret, aber egal.
Und das Witzigste ist, ja, ich meine, Faktum, ne? Und ich habe mal früher, als ich noch Medizin studiert habe, da habe ich im Krankenhaus gearbeitet, auf der Gynäkologie. Und wir haben da immer, als ich da angefangen habe, habe ich gesehen, dass immer so Kuchen im Müll liegen. Ich denke, hä, warum liegen da Kuchen im Müll? Dann haben die Pflegerinnen mir erklärt, dass die Frauen den selber gebacken haben mit der eigenen Milch. Deswegen haben wir den weggeworfen, war den zu eklig. Ich habe den gegessen, war ja vegan. Ja, weil die Frauen sind zumindest artgerecht gehalten worden.
Ein Ausschnitt aus einem Programm von der Kabarettistin Gabriele Busse. Sie haben es selbst aufgenommen, Frau Busse?
Ja, genau, das war vorgestern.
Vorgestern, ein Auftritt von Ihnen. Ich selbst fand es sehr lustig, die Kollegen der Technik auch. Das artfremde Drüsensekret, die Kuhmilch, hat auch schon mal große Lacher geerntet. Wie ist das für Sie, wenn Sie so auf Ihr Publikum schauen? Ist das wichtig für Sie, wie die Leute reagieren?
Ja, sehr. Also ich spiele auch nie jeden Abend das gleiche Programm. Ich improvisiere auch viel und stelle spontan auf der Bühne um, was immer zur Folge hat, dass es so aussieht, als könnte ich meinen Text nicht. Ich habe dann meistens einfach keinen Text mehr, ne? So, ich stelle dann einfach spontan um, wenn ich merke, dass die Leute auf irgendwas besonders stark reagieren oder auf irgendwas besonders wenig. Und ich kenne sonst keinen, der das so macht, und ich nehme mir auch immer vor, es nicht zu machen, weil man auf die Art ja natürlich nie eine richtige, wie soll ich sagen, Choreografie für so einen Abend bekommt. Ja,
ist, ne? Aber auch ein Geschenk an Ihr Publikum.
Ja.
Es gibt ja immer wieder ein neues Programm.
Es ist nicht immer völlig neu, und es gibt immer wieder auch zentrale Gags, die sich auf irgendeine Art wiederholen, aber ich habe auch eben andere thematische Blöcke drin, und wenn ich merke, so das Vegan-Thema ist jetzt mal ausgelutscht für heute Abend, dass sie einfach nach einer Stunde echt keinen Bock mehr drauf haben oder so, dann spiele ich was anderes und auch noch andere Lieder. Oder wenn ich merke, also ich habe zu diesem, wo bekommst du deine Proteine her? Also, ne, ich habe zu diesem Gag noch sehr viele Unterarten, und wenn ich merke, es wird den Leuten, sage ich mal, zu vulgär oder obszön, ja, dann merke ich gleich, gut, das lasse ich jetzt weg, ja, zum Beispiel. Also ich versuche einfach, das wirklich anzupassen, weil mir natürlich bewusst ist, vegan ist jetzt für manche einfach kein angenehmes Thema, ja, weil die das gerne ausblenden möchten, aus welchen Gründen auch immer. Und ich bin wirklich unendlich dankbar, dass auch wahnsinnig viele Menschen, die Fleisch essen, sich bei mir ins Programm setzen. Ich frage mich immer, was machen die da? Sind die freiwillig da oder wurden die mit einer Karte beschenkt?
Ja? Das ist ein gesunder humoristischer Masochismus.
Wahrscheinlich, ja. Naja, ich weiß es nicht. Also viele finden dann auch den Titel witzig und wissen gar nicht, was sie dann gleich erwartet. Ja, aber gut, die können ja dann auch in der Pause gehen. Es passiert aber tatsächlich sehr selten. Also
Wie ist es denn bei Ihnen, dieses Feintuning in Bezug auf das Publikum? Haben Sie das schon ganz früh geschärft? Also waren Sie als Kind diejenige, die Ihre Klassenkameraden mit Witzen unterhalten hat?
Ach, gute Frage. Also ich habe ja als Kind schon hauptberuflich gestottert. Und insofern mussten die Leute immer so ein bisschen Geduld haben, wenn ich versucht habe, witzig zu sein.
Jetzt muss ich ganz kurz dazwischen gehen. Frau Busse, eine ganz ernste Frage, die genau zu diesem Aspekt passt. Ich hoffe, Sie gestatten sie mir. Hatten Sie im Kindergarten wirklich den Spitznamen Fruchtgelee?
Ich weiß nicht mehr, ob der durchgehend mein Spitzname war, aber es war schon immer so, wenn ich ein Wort nicht gescheit aussprechen konnte und dafür ein anderes gewählt habe, dass ich dann für einen Tag lang immer wieder so genannt wurde. Ja.
Ach so, ich habe das aus einem Programm von Ihnen, genau. Da ging es auch um Stottern, da haben Sie gesagt, dass Sie ganz bewusst und ganz strategisch bestimmte Wörter durch andere ersetzt haben, zum Beispiel das fiese Wort Marmelade durch Fruchtgelee.
Genau, und bei mir ist es leider so, es ist eigentlich jeden Tag ein anderer Buchstabe, den ich nicht so gut kann. Also ich bin jetzt auch mal gespannt, was heute passiert. Ich stotter ja noch immer gelegentlich und versuche dann einfach, wenn ich merke, oh, heute ist es das M, versuche ich, Substantive zu vermeiden, die mit M anfangen. Und dann muss ich halt außen rumreden, ne? Und als Kind, also ich konnte dann schon mit 3 lesen. Wahrscheinlich, weil ich gestottert habe. Ja, dann musste ich mir vorstellen, wie schreibt man die Dinge, wie finde ich drumrum. Ich weiß es nicht, aber ich habe mir dann immer schon vorab überlegt, welche Wörter mit M kommen in dem Satz vor und musste dann drumrum gehen. Und genau, und so musste ich dann statt Marmelade an dem Tag dann oder ein paar Tage lang Fruchtgelee sagen. Und das war
ist ja auch lecker, Fruchtgelee.
Ja, aber natürlich ist keine so kindgerechte Sprache und es führt schon dazu, naja, dass man eben im schlimmsten Fall ausgelacht wird, im besten Fall lachen die Leute mit.
Ist auch was Gemeines, Stottern. Ich spreche es auch deswegen an, weil Sie es ganz bewusst in Ihren Programmen immer ansprechen. Und vielleicht einfach mal an Sie die Frage, wie kommt das denn bei Ihnen, dass jemand, also man verbindet ja mit Menschen, die stottern, nicht unbedingt jemand, den es auf die Bühne drängt. Wo kommt es bei Ihnen? Haben Sie da einfach ganz viel zu sagen?
Ja, also das Thema Tiere oder wie wir mit der Welt umgehen oder auch wie wir mit anderen Menschen umgehen, das treibt mich tatsächlich auf die Bühne. Also ich selbst bin jetzt nicht so, dass ich jeden Abend auf die Bühne müsste von meiner Persönlichkeitsstruktur her, ne? Also ich gehe einfach gerne mit dem Hund Gassi und liege abends mit dem Hund auf dem Sofa und wir schauen zusammen eine Tierdoku. Ja, also das ist für mich der perfekte Abend. Aber tatsächlich treibt mich einfach vieles um. Und zum einen weiß ich wirklich sonst nicht, wohin damit. Und zum anderen treibt mich inzwischen auch das Stottern auf die Bühne. Also ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich freiwillig einen Beruf habe, wo Leute mir beim Sprechen zuschauen. Also wenn ich mich in der Schule gemeldet habe, haben die Lehrer mich teilweise auch nicht so gern drangenommen, ne, weil die halt schon gewusst haben, so jetzt braucht ihr halt wieder eine halbe Minute länger. Und ich finde aber eigentlich gerade das inzwischen, es hat so einen anarchistischen Touch, ne? Also Stottern hält die Leute auf und es ist auch erstmal was scheinbar Unerwünschtes. Aber eigentlich führt es immer dazu, dass die Leute in der Sekunde unglaublich genau hinhören und ganz da sind. Also wenn das Programm mal kurz langweilig ist, hoffe ich immer drauf, dass ich mal kurz stotter, weil dann habe ich sie wieder. Und dann mache ich meistens irgendeinen Gag dazu, also erzähle irgendwas, ne, aus meiner Logopädie-Stunde oder so. Und irgendwie nehmen die Leute das wahnsinnig positiv wahr. Und die sagen dann auch ganz oft, Mensch, seit ich sie auf der Bühne gesehen habe, habe ich weniger Angst vor meinen eigenen Fehlern. So, ne? Weil man eben, ja, ich finde, man sollte mehr Fehler machen dürfen.
Frau Busse, ich persönlich, ich kann mir ja keine Witze merken. Das ist ein bisschen, gehört zu der Tragik meines eigenen Teenagerlebens. Sie selbst, erinnern Sie sich noch an Ihren ersten eigenen Witz zum Thema Ernährung?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, also was heißt Witz? Ich glaube tatsächlich, eine der ersten Sachen, die mir so aufgefallen ist, ist, dass die Leute immer sagen, ich liebe Tiere, ne? Und ich habe einmal tatsächlich mich mit jemandem unterhalten, der gerade eine Currywurst in der Hand hatte. Und der sagte auch zu mir, ja vegan, toll, ich liebe Tiere, ja. Und 5 Minuten zuvor hat er noch dafür bezahlt, dass ein Tier püriert wird und in seinen eigenen Darren zurückgestopft wird. Ne? Dann dachte ich auch, wenn der abends zu seiner Frau sagt, ich liebe dich, dann kann die sich aber warm anziehen. Und das ist erstmal nur so eine Beobachtung oder auch so ein Entsetzen. Und genau, und irgendwie ergießt sich das dann manchmal in so einen Gag. Und ich glaube, das war so ein ganz früher Gag von mir, ne? Weil das einfach so ein zentraler Punkt ist.
Das ist auch eine schöne Quelle von Humor, Entsetzen, Alltagsentsetzen. Sprechen wir mal so ein bisschen über das Thema dahinter, also über das vegane Leben. Das ist ja an sich, vegan Leben ist Ihre Entscheidung, was nicht Ihre Entscheidung ist, wie andere damit umgehen, also wie die auf Sie reagieren. Was nervt Sie denn am meisten an den Reaktionen, wenn Leute erfahren, die lebt vegan?
Also erstmal schön finde ich immer, wenn die Leute einfach Interesse haben und mir unvoreingenommen gegenüberstehen. Das ist wirklich was Schönes und leider halt auch was Besonderes. häufig kommt erstmal ein Aber und dann merke ich, oh je, jetzt geht's los. Und dann packen die halt so ihre Sätze aus, die sie halt immer wahrscheinlich anbringen schon, wenn sie einem Veganer begegnen. Und das finde ich halt dann irgendwie traurig, weil ich denke, man könnte sich ja auch gegenseitig auf einer Ebene von Interesse begegnen, ne? Und so gegenseitig Fragen stellen und so. Und da kommen halt einfach so Gemeinplätze oder so oder sowas wie, hab vegan, ich esse auch nur ganz wenig Fleisch. Und da muss ich immer ein bisschen lachen. Das ist so ein bisschen so, wie wenn ich sage, ich bin gegen Sklavenhaltung. Und der andere sagt, ich habe auch nur 2 Sklaven. Ne? Oder, ja. Ah ja, vegan, ich esse ja auch nur Biofleisch.
Und dann sage ich immer, ja, Bio ist echt super. Da wird die Kuh ja nur so ganz leicht angeschlachtet. Oder auch wirklich wenn ich versuche, was zu bestellen, abends beim Essen und ich sage vegan, ich weiß gar nicht, wie oft ich noch immer gefragt werde, ja, Fisch auch nicht, ne? Und dann sage ich immer, nee, Fisch geht. Der wächst bei uns im Garten neben dem Schnittlauch. Ja, und das sind, ja, oder
das,
auch.
Es ist schon sehr lustig. Man kann über die ernsten Themen mit ihnen reden und es ist trotzdem immer witzig.
Ach, das wäre schön, ja, das ist mein Ziel, ne? Ja. Und eine der traurigsten Reaktionen ist, wenn die Leute mir irgendwie Recht geben. Also, wenn die sagen, ja, vegan, finden sie eigentlich erstmal gut. Und häufig kommt im gleichen Atemzug, ach, ich esse ja ganz bewusst Fleisch. Wo ich denke, sagen die Leute auch, Mensch, ich kaufe ja ganz bewusst aus Kinderarbeit, ja. Ich baue ganz bewusst Scheiße. Da hat sich die Entwicklung von Bewusstsein echt mal gelohnt. Und ne, also das macht mich dann irgendwie so ein bisschen fertig, ja, weil ich denke, wenn du schon so bewusst bist, dann mach's doch richtig.
Wann hat es denn bei Ihnen angefangen, das mit dem Richtigmachen, mit dem Bewusstwerden?
Ja, das war eine Doku. Ich habe in meinem Leben eine Doku gesehen von einem ganz tollen Doku-Macher, der heißt Manfred Karrmann. Die lief 1992 im ZDF. Die ist Vorsicht, lebende Tiere. Und da war ich 13 und dann war mein Leben für mich erstmal eigentlich vorbei. Also ich wollte eigentlich da, dachte ich, was habe ich auf dieser Welt zu suchen, wo wir so unglaublich grausam und gleichgültig mit unseren Mitgeschöpfen umgehen. Also es war einfach, ich habe noch jede Sekunde von dieser Doku in meinem Kopf. Und da wusste ich, ich werde das nie mehr essen können. Und ja, ab da war ich Vegetarierin ab dieser Sekunde. Also ich hatte auch tagelang einen Schock. Ich glaube, ich habe den bis heute, wenn ich an diese Doku denke. Und ich frage mich auch, inzwischen ist ja die ganze Welt, das ganze Internet, das ganze Fernsehen voller wunderbarer Dokus, die Menschen gemacht haben, die in diese Schlachthöfe reingegangen sind. Und ich denke immer, man muss einmal eine Doku sehen und dann hat man es doch irgendwie begriffen.
Wie hat denn Ihre Familie damals reagiert? Also haben die dann auch alle erstmal die Doku sich anschauen müssen?
Nee, also mein Vater saß zwar neben mir und ich habe ganz furchtbar geweint. Also meine Mutter dachte in der Nacht dann echt, sie muss einen Arzt holen, weil ich nicht mehr aufhören konnte zu weinen. Und mein Vater hat es gar nicht gemerkt, dass ich so weine neben ihm. Und ich weiß noch, er hat ein Salamibrot gegessen, stand auf und sagte, schon schlimm. Und ich muss sagen, dass meine Familie geht mit unseren eigenen Tieren ganz toll um. Also wir hatten immer viele Haustiere, die wir unglaublich gut gehalten haben. So gut man halt ein Haustier halten kann, ne? Ist ja auch mal die Frage. Und zugleich war das gerade auch in der Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin, in Bayern, das mit den sogenannten Nutztieren immer so ein blinder Fleck, dass wir die einfach halt behandeln wie Müll. Und das wird bis heute ist das teilweise einfach immer wieder ein Bruch, den ich da fühle.
Sie selbst, Sie sind dann damals Vegetarierin geworden und dann haben Sie noch mal einen Schritt gemacht. Also vor 8 Jahren, wenn ich das richtig gelesen habe.
Vor zwölf Jahren
sind Sie Veganerin, also vegan geworden, leben seitdem vegan. Warum haben Sie den Schritt denn dann noch mal gemacht?
Ich wünschte ehrlich gesagt, ich hätte ihn früher gemacht. Also mir war dann klar, als ich diese Doku gesehen habe, ich darf in meinem Leben nie mehr eine Doku anschauen. Sonst schaffe ich es nicht durch die Welt. Und dann bin ich durch Zufall wieder auf dieses Thema gestoßen worden. Ich habe am Max-Planck-Institut in Tübingen meine Abschlussarbeit geschrieben in Germanistik und bin dort zufällig auf Tierversuche gestoßen, auf das Schlimmste, was ich je gehört habe. Und dort werden Versuche an Affen gemacht, die ich jetzt nicht beschreiben möchte. Ich habe dann die Beschreibung gelesen und mir war nicht bewusst, dass man das mit Tieren anstellen darf. Und daraufhin habe ich mich mit dem Tierschutzgesetz befasst und habe eben gelesen, was überhaupt alles mit Tieren erlaubt ist. Und dass man, selbst wenn man kein Fleisch isst, sondern nur sozusagen Milch trinkt oder nur Hühnereier isst, dass man da auch für den Tod unendlich vieler Tiere verantwortlich ist. Und kannte ich aber damals niemand, der auch keine Tierprodukte isst und dachte, ja gut, wie mache ich das jetzt oder wie kann ich den Affen helfen? Und dann bin ich eigentlich gleichzeitig den ersten Veganern begegnet, die ich je gesehen habe, nämlich einem Infostand. Und die konnten sich so ganz normal bewegen, so arme Beine, waren auch ganz nett. Und dann dachte ich, ja gut, kann man machen. Und mit denen habe ich mich dann öfter mal so getroffen, eine total nette Gruppe. Und dann habe ich das so halt ausprobiert, ja, mit dem Vegan-Sein.
Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz auf die Position derjenigen Menschen, die sich nicht vegan ernähren und die einfach mal so ein paar grundsätzliche Fragen dazu haben, wie sowas funktioniert. Das weiß ja auch gar nicht jeder. Was essen die denn jetzt ganz konkret nicht?
Ach ja, genau. Also ich esse natürlich kein Fleisch und keine Milchprodukte, keine Eier. Genau, einfach nichts von Tieren. Und die meisten Veganerinnen und Veganer, die ich kenne, kaufen jetzt auch kein Leder. Also ich kaufe auch kein Leder. Ich habe meine alten Lederschuhe noch aufgetragen. So, aber das kann man ja auch genau so machen, wie man möchte. Ja, also es gibt auch Veganer, die Ausnahmen machen. Die sagen halt dann, ich bin vegan, bis auf Ausnahmen. Oder es gibt Vegetarier, die sagen, ich bin fast vegan. Also es gibt ja dazwischen ganz viel. Und wenn sich jemand dafür interessiert, sage ich auch immer, also man braucht sie nicht übers Knie brechen. Ja, wenn man jetzt, was weiß ich, 20 oder 40 Jahre lang Fleisch gegessen hat, stelle ich mir das tatsächlich auch schwierig vor, sich zu ändern. Und genau, aber ich esse eben keine Tierprodukte. Und also mir fällt es jetzt natürlich sehr leicht. Aber ja, ich verstehe durchaus, dass es schwierig ist. Das ist gar keine Frage. Ja,
vielleicht eine Frage, die ganz viele Menschen haben, wenn sie daran denken, was ist das vegane Leben? Brauchen sie da Nahrungsergänzungsmittel oder reicht das völlig, was sie essen?
Also man sollte auf Dauer B12 nehmen. Wobei man auch sagen muss, dass die Tiere, die wir schlachten und essen, auch deshalb eben so viel B12 im Fleisch haben, weil sie das vorher verabreicht bekommen. Ne? Also weil viele sagen, ja Mensch, das ist aber zu künstlich, ab und an eine B12-Tablette nehmen, und die Tiere bekommen das aber ebenfalls künstlich verabreicht, und dann kann man vielleicht den Tieren diesen Umweg des Todes ersparen und das vielleicht einfach direkt selber nehmen. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich nehme einmal pro Woche lutsche ich so eine Tablette, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich mache einmal im Jahr so einen Bluttest und der ist immer super. Und ich nehme sonst aber nichts weiter.
Woran liegt es denn, wenn Menschen nicht vegan sich ernähren? Was hemmt die Menschen Ihrer Erfahrung nach?
Ich glaube, dass die Leute einfach daran gewöhnt sind, Fleisch zu essen. Es gibt eine sehr tolle amerikanische Psychologieprofessorin, die heißt Melanie Joy, und die hat die Theorie aufgestellt, dass die meisten Menschen, die Fleisch essen, selber einer Ideologie anheimgefallen sind, die sie gar nicht bemerken, nämlich den sogenannten Carnismus. Dass man eben denkt oder eingeredet bekam immer, dass Fleisch normal ist und notwendig und natürlich. Und das haben wir eben so mit der Muttermilch oder mit der Kuhmilch aufgesogen, dass wir das eben viele Jahre oder viele eben gar nie bemerken, dass man eigentlich da tatsächlich innerhalb einer Ideologie lebt, nämlich die Ideologie, dass wir Fleisch brauchen. Und nun weiß man ja seit ganz vielen Jahren, dass wir das nicht brauchen. Und ich weiß nicht, also ich denke, dass die Leute auch tatsächlich diese Grausamkeit von der Tierindustrie ein bisschen fernhalten möchten von sich. Was ich auch sehr gut verstehe, aber man braucht ja nicht so viele Informationen, um zu begreifen, dass es grausam ist. Und dann könnte man sich ja auch anders entscheiden. Aber wie gesagt, ich stecke da nicht mehr drin in diesem Denken. Wenn ich eine Doku sehe, auch über andere Dinge, über Plastik, dann versuche ich einfach Plastik zu vermeiden.
Ja, also es gibt einen schönen Satz von Ihnen aus einem Interview, das ich gelesen habe. Da sagen Sie, Veganer, die unhöflich sind, die können nichts verändern. Was meinen Sie denn damit?
Genau das. Das ist tatsächlich, also in meinem Programm formuliere ich auch Kritik an Veganerinnen und Veganern. Ich finde, da kann man auch nochmal sehr viel respektvoller miteinander umgehen. Genau, also ich finde, man muss immer versuchen, auch Menschen, die Fleisch essen und auch wenn man es ganz grausam findet, den Leuten einfach mit Respekt begegnen und einfach auch auf Fragen warten. Also ich in meinem Programm natürlich texte ich die Leute komplett zu 2 Stunden, einfach weil sie dann auch nicht mehr gehen können. Aber in meinem Privatleben, ich sage nur dann was dazu, wenn ich gefragt werde und wenn die Leute auch was wissen wollen. Aber das darf natürlich jeder so machen, wie er will. Also ich finde auch Aufklärungsarbeit eigentlich in der Straße sehr wichtig. Ne? Die habe ich auch lange Jahre gemacht. Und ich kenne viele Leute, die das was großartig machen, die das schaffen, in der Straße auf Leute wahnsinnig freundlich und auch witzig zuzugehen und einfach mit denen zu reden.
Also es geht auf der Straße, es geht natürlich in Ihrem Fall vor allem auf der Bühne. Wie sind Sie denn zur Bühne gekommen? Was hat Sie da hingezogen?
Verzweiflung. Ich habe schon immer meine Verzweiflung irgendwie in Texte gepresst. Gerade auch in der Zeit, als ich sehr viel gestottert habe. Und irgendwann habe ich, durch Zufall bin ich zu einem Poetry Slam, 2005 muss das gewesen sein, in der Rosenau in Stuttgart. Und am Eingang haben die einen gefragt, ob man dann selber mitmacht. Und da habe ich erfahren, wenn man mitmacht, auf die Bühne geht, dann bekommt man 2 Bier umsonst und einen Eintritt.
Dann sitzt sie spontan auf die Bühne.
Ja, Und es tat, und ich hatte mein Tagebuch dabei, habe da eben ein bisschen was von meiner Verzweiflung öffentlich gemacht. Und die Leute haben so gelacht.
Sehr toll.
Und es hat das so aufgehoben auch. Oder es hat dem so ein Stück weit Gerechtigkeit entgegengebracht, was mich da zur Verzweiflung getrieben hatte. Und ich habe gemerkt, man kann damit eben auch Themen sichtbar machen und gesellschaftsfähig machen, die es davor nicht waren. Ja, also zum Beispiel eben habe auch am Anfang viel über mein Stottern erzählt auf der Bühne. Das tat mir so gut, darüber reden zu dürfen, weil bis dahin war es halt immer was, was man verstecken muss. Und plötzlich durfte ich das und es hat so Spaß gemacht.
War das beim ersten Mal auch schon so, dass Sie wirklich einfach Spaß hatten?
Ja.
Ist ja auch ungewöhnlich. Also Sie sind dann einfach eine coole Socke sozusagen.
Nein, ich bin total aufgeregt. Ich sterbe vorher 1000 Tode. Also in mir sind alle Emotionen gleichzeitig, aber auch das ist so ein wunderbarer Zustand. Also vor jedem Auftritt habe ich unendlich viel Angst, Selbstzweifel bis zur Selbstzerstörung, Aufregung, zugleich Freude, zugleich diese Lust auf Anarchie auf der Bühne, weil man ja auch nie weiß, was passiert. Spannung auf das Publikum. Also ich kenne keinen Zustand, wo ich alle Gefühle der Welt gleichzeitig habe und Trauer, weil ich erzähle ja dann auch von den Tieren und zugleich wahnsinnig Spaß. Also es ist wirklich für mich wie ein Bungee-Sprung. Das Schwierigste für mich, was ich überhaupt machen kann und zugleich das Schönste. Und ich glaube, deswegen suche ich das immer. Also ich kann mir für mich keinen ungeeigneteren und zugleich keinen geeigneteren Platz vorstellen als die Bühne.
Also das ist eine wunderschöne Beschreibung, ist auch ganz schön was los da emotional bei Ihnen. Was ich immer ganz wichtig finde bei Menschen auf der Bühne, gerade im Kabarett, damit mich das auch erreichen kann, damit ich auch akzeptiere, dass mir jemand da was erklärt, ist Selbstironie. Wie wichtig ist Ihnen denn Selbstironie bei dem, was Sie machen?
Ja, das ist das Zentrale. Also ohne Selbstironie würde ich mich gar nicht auf die Bühne trauen oder ich, das ist auch meine Art zu sein. Vielleicht auch deshalb, weil ich immer wieder durch das Stottern auf mich zurückgeworfen wurde. Ne? Habe ich das, ist es einfach meine Haltung, überhaupt im Leben zu sein. Vielleicht gar nicht nur Selbstironie, sondern einfach Selbstreflexion. Ich versuche ja immer, mich zu verbessern einfach. Ja. Mhm. Und dazu gehört eben ja einfach viel Selbstkritik. Und also ich bin selbst mein schlimmster Kritiker und schäme mich nach jedem Auftritt ganz furchtbar. Und zugleich, glaube ich, macht es das für die Leute erträglicher, das Vegan-Thema. Weil man das Veganern schon sehr übel nimmt, wenn die halt keine Selbstironie haben.
SWR 2 Tandem bei uns ist Gabriele Busse, sie macht veganes Kabarett. Frau Busse, wie wichtig ist Ihnen denn Musik in Ihrem Kabarett?
Ja, ich kann es, glaube ich, nicht richtig Musik nennen. Also tatsächlich, ich bin jetzt nicht die geborene Musikerin. Ich kann jetzt weder gescheit singen noch gescheit Gitarre spielen. Was ich einigermaßen kann oder könnte, ist Klavier spielen. Die Musik hat deshalb Eingang gefunden in mein Kabarettprogramm, weil ich habe früher viele Lieder geschrieben für meine Großeltern und vor allem für meinen Großvater. Und als der starb, wollte ich ihn so ein bisschen erhalten und habe seine Lieder, also meine Lieder, die ich für ihn geschrieben habe, einfach weitergesungen. Und ich habe aber gemerkt, dass es den Leuten auch irgendwie gut tut, zum einen so mal eine Pause zu haben von dem veganen Thema im Programm und auch einfach was Schönes zu hören und auch zu merken, so es geht mir nicht nur um die Tiere, es geht auch um die Menschen.
Jetzt interessiert mich ganz kurz, was haben Sie gesungen für Ihren Großvater? Worum ging es da?
Ach, das Himbeerjoghurtlied. Ja, ist jetzt schwer zu beschreiben. Ja, ich hatte ein sehr enges Verhältnis zu ihm und vielleicht stehe ich auch ein Stück weit wegen ihm auf der Bühne. Also wir haben immer viel zusammen Klavier gespielt und er hat auch Lieder geschrieben früher und dann habe ich immer angefangen für Leute, die Geburtstag hatten oder für irgendwie ein Lieder zu schreiben. Am meisten für meinen Opa, wenn er im Krankenhaus war. Deswegen habe ich immer sehr viele Lieder für ihn geschrieben oder so Melodien und auch für meine Oma. Und das Erstaunliche ist, diese Lieder sind inzwischen gar nicht mehr drin im Programm. Aber es haben sich andere entwickelt und dann waren mir eben andere Themen, auch eher gesellschaftskritische Themen, dann auch in meinen Liedern doch nochmal wichtiger. Ja, das ist doch sehr persönlich, ne, diese Lieder an meinen Großvater. Und dann dachte ich, na gut. Aber ich entscheide es auch oft spontan. Also wenn ich merke, da ist Publikum, die vielleicht auch nette Großväter haben, dann singe ich mein Großvaterlied.
Dann kommt nochmal der Himbeersahnejoghurt.
Nee, was ja, war's? Himbeerjoghurt.
Himbeerjoghurt, ja. Dann kommt er nochmal raus. Ich hab einige schöne Sätze von Ihnen schon genannt, die ich gefunden habe. Es gibt auch einen schönen Satz über Sie, den ich gefunden habe. Ich zitiere es mal. Spagat zwischen spaßhafter Comedy und Nachdenklichkeit gelingt Ihnen, also Ihnen, Gabriele Busse, vielleicht deshalb, weil Sie so authentisch wirken und ein wenig zerbrechlich. Können Sie damit etwas anfangen?
Das ist total nett. Also ich habe es auf meine Homepage gestellt, insofern kann ich so viel damit anfangen. ja, das ist das Schönste, was man mir sagen kann, wenn mir dieser Spagat gelingt. Also ich kenne auch fast nichts, was voneinander weiter entfernt wäre als diese unvorstellbare Grausamkeit, mit der wir den Tieren begegnen und eben dann auf einer Comedy-Bühne stehen und die Leute irgendwie zum Lachen bringen und tatsächlich hinterher noch einen schönen Abend gehabt zu haben.
Aber dieses zerbrechlich, dieses Wort, können Sie damit auch was anfangen? Also das, wie persönlich ist das, was Sie machen?
Ja, schon sehr persönlich. Und also zerbrechlich, ich weiß jetzt nicht genau, was der Journalist damit genau für sich sagen wollte. Ich bin halt insofern zerbrechlich, dass mich dieses Tierthema einfach noch immer und jeden Tag und jeden Abend, wo ich spiele, sehr angeht und anrührt. Und wenn ich dann die wenigen Zahlen bringe, also auf der Bühne versuche ich immer nicht zu grausam zum Publikum zu sein. Ich sage gar nicht viele Zahlen, nur 3 oder 4. Und in dem Moment geht mir das schon so nah, auch dass ich schlucken muss. Also ich habe da auch keine Rolle inne. Ich spiele mich. Und das macht es manchmal schwierig, wenn man auf der Bühne auch mal kurz traurig wird für einen Moment oder so, ne, dass man dann wieder schön weiterfindet. Und
was machen Sie denn mit der Traurigkeit? Also wenn man so merkt, die steigt so ein bisschen hoch?
Dann nehme ich einen Schluck aus meinem Bier.
Ich habe auch gelesen, dass Sie Bier nutzen, um Ihr Stottern auch zu bekämpfen. Stimmt
ja,
das?
Ja, also ich konnte anfangs nur...
Auf der Bühne?
Ja, also das mit dem Stottern lockert das so ein bisschen immer auf, das Thema vegan. Und auch das Bier mal kurz einen Schluck nehmen. Aus irgendeinem Grund lachen dann die Leute immer. Und es treibt den Thekenverkauf in der Pause an. Das ist auch immer für die armen Theater ganz gut, wenn man auf der Bühne Bier trinkt. Und dazu möchte ich noch kurz ein Wort sagen. Ich möchte allen Theatern danken, die auch, also allen sowieso, aber allen, die auch ehrenamtlich geführt werden. Ne? Also ich lerne unendlich viele Leute kennen, die sich da ehrenamtlich in den kleinen Theatern engagieren und sich ein Bein ausreißen. Mhm. Und ohne die könnten wir Künstler das überhaupt nicht machen.
Ganz wichtig, damit es die Szene gibt, wie es sie gibt, genau. Wir nähern uns jetzt dem Ende der Sendung. Wie geht's dem Hund? Nochmal als Schlussfrage.
Ich schaue gerade, auch der liegt da und ist ganz zufrieden. Das macht mich auch so glücklich, einfach immer ein glückliches Tier zu sehen. Ich kann auch nur allen Hörern empfehlen, einfach mal zu einem Lebenshof oder zu einem Gnadenhof zu fahren und ein Schwein zu streicheln. Es macht einen so glücklich. Oder eine Kuh zu streicheln. Das sind also so wunderbare
Tipp,
Tiere.
Ihr Tipp für alle Hörer, ein Schwein streicheln?
Ja, es macht glücklich und es öffnet einem die Augen. Ja, also manchmal braucht man keine grausame Doku.
Also Schweinestreichen ist das eine. Das andere ist natürlich, dass wir sie sehen möchten. Wo können wir sie denn im Sendegebiet demnächst sehen?
Oh, das ist aber schön. Ich darf mich ankündigen. Ja, jetzt am Freitag in Winnenden trete ich auf. Am Freitag, im 5. April. Und in der Alten Kelter in Winnenden. Und am 8. Juni in Tübingen im Club Voltaire.
Gabriele Busse, Ihnen alles Gute. Schön, ja, dass Sie hier waren.
Vielen Dank, hat mich total gefreut.
Das war SWR 2 Tandem. Die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer. In der Technik Georg Maximilian Bielfeld. Und mein Name ist Patrick Bartarilo.